Also es gibt gar kein Verständnis von Wahrheit und Fakten quasi. Und das ist das Schwierige zu verstehen, weil ja gleichzeitig unser Gehirn uns suggeriert, oh, dieser Text klingt aber sehr plausibel. Das ist ja auch zum gewissen Grad normal. Also wir überprüfen ja auch nicht jede Meldung in der Zeitung oder jeden Social-Media-Beitrag. Also unser Gehirn wäre ja komplett überfordert, wenn wir jede einzelne Information immer überprüfen würden. Wir kommen immer hin und her. Die KI hilft uns, mit der Datenflut klarzukommen. Ja, also sie ist gleichzeitig das Problem, indem sie noch mehr Daten erzeugt, aber sie ist auch die Lösung, um diese Daten irgendwie zu filtern, klarzubekommen, weil unser Gehirn überlastet ist. Also die Welt ist ja auch komplexer geworden. Ne? Auch zu sagen, was wäre, wenn das nicht stimmt, wenn das Gegenteil richtig wäre.
KI im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Generative KI ist für viele von uns längst Teil des Alltags. In der Google-Suche bekommen wir KI-generierte Zusammenfassungen. Im Arbeitsalltag hilft sie uns beim Recherchieren, beim Schreiben von Texten oder sie gibt uns Inspiration für neue Ideen. Oft geht das schnell und wenn wir mal ehrlich sind, ist es auch oft erstaunlich gut, was da rauskommt. Gleichzeitig stellen sich mir dabei 1000 Fragen. Warum klingt eine generative KI eigentlich immer so gut? Auf jede Frage hat sie eine Antwort. Weiß sie wirklich so viel? Und wie vertrauenswürdig sind diese Antworten eigentlich? Können wir uns darauf verlassen, dass sie uns immer richtige Informationen liefert? In dieser Folge sprechen wir genau darüber. Nicht, um generative KI zu verteufeln oder Ängste zu schüren, sondern um einen kritischen Blick einzunehmen. Denn nur wenn wir verstehen, wie diese Systeme funktionieren, wo ihre Stärken liegen und wo ihre Grenzen sind, können wir sie sinnvoll, sicher und verantwortungsvoll nutzen. Ich habe mich total gefreut, dass Ada Rode meiner ziemlich kurzfristigen Einladung zu diesem Gespräch gefolgt ist. Ada Rode arbeitet in Freiburg als KI-Trainerin und Zukunftsdesignerin mit dem Schwerpunkt KI und Medienkompetenz für Demokratie, Journalismus und Bildung. Gemeinsam schauen wir darauf, was generative KI eigentlich leistet, warum sie so überzeugend wirkt und warum kritisches Denken heute wichtiger ist denn je. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Rode, in meinem Podcast KI im Gespräch. Und ich finde es ja total super, weil wir das jetzt so spontan hinbekommen haben. Ich habe Sie ja wirklich, ich weiß nicht, ich glaube letzte Woche Dienstag über LinkedIn kontaktiert. Und Donnerstag haben wir uns zum Kennenlernen schon mal über Teams getroffen. Und heute ist Montag und wir zeichnen auf. Finde ich super.
Ja, manchmal muss man auch spontan Ja sagen.
Ja, und das noch vor Weihnachten, wo ja bekanntlich alle Terminkalender so voll sind. Also es hat mich echt total gefreut. Und wir wollen heute über das Thema Medienkompetenz und KI sprechen. Und ich hatte ja als Leitfrage mal für unser Interview mir überlegt, dass wir uns die Frage stellen, warum sollten wir eigentlich der KI nicht das Denken überlassen? Was mich halt echt beschäftigt, ist, dass wir in einer Zeit leben mit einer unglaublichen Informationsflut. Also man wird ja auf so vielen Kanälen bespielt und eigentlich war es noch nie so einfach, für jede Frage, die man hat, eine Antwort zu bekommen. Und gleichzeitig war es aber auch noch nie so schwer zu entscheiden, ob die Antwort eigentlich richtig ist. Aber bevor wir jetzt dahin kommen und drüber sprechen, wie wir damit umgehen, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen und erstmal verstehen wollen, was da eigentlich technisch passiert. Wenn ich beispielsweise in ChatGPT oder in Claude, also wir sprechen ja heute über generative KI, wenn ich da in eins dieser Systeme reingehe und eine Frage stelle, also was passiert da technisch? Weil ich habe ja dann das Gefühl, das System denkt und weiß vor allen Dingen alles.
Nein, tatsächlich erscheint es nur in unserem Gehirn so, dass es Sinn ergibt. Das Sprachmodell selbst weiß nichts. Also es gibt ja diesen Begriff des stochastischen Papageis, der, glaube ich, auch oft von Skeptikern benutzt wird, so nach dem Motto, der weiß ja nichts. Aber ich finde, das Modell taugt ganz gut, um eben die Technologie zu verstehen. Also das Sprachmodell erzeugt schöne Texte auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Also die Sprache wird in Token zerlegt. Also das kann man sich vorstellen wie Silben, es sind aber keine grammatikalischen Silben. sondern ein Wort, sag mal, das wird nach W, kann es mit Wort oder mit Wahl weitergehen. Also ist ein W vielleicht schon der erste Token und dann AL der nächste Token. Und diese Wörter werden in Beziehung zueinander gesetzt. Also kann man es in einem mehrdimensionalen Raum, also diese bei Deep Learning geht ja die Information durch, weiß ich nicht, 100 Layer und an jeder Kreuzung biegt das System quasi anders ab und wir können ja wissen ja gar nicht, was in dieser Blackbox passiert, warum die KI an welcher Stelle wie abzweigt, aber die Unternehmen haben es eben hinbekommen, dass sehr kohärente Texte entstehen. Also
vielleicht können wir da schon nicht reingehen, aber vielleicht können wir mal ganz kurz da nochmal so ein bisschen die Technik erklären, weil Sie haben jetzt schon den Begriff Deep Learning genannt und die Schichten. Also vielleicht müssen wir mal ganz kurz die Architektur erklären von so einem KI-System. Was sind das für Schichten, in denen Sie gesprochen haben?
Wir sagen ja oft, das hat die KI gemacht und meinen damit aber ChatGPT oder was Ähnliches. Also das sind eben sogenannte große Sprachmodelle oder Large Language Models. Und der Begriff KI umfasst eigentlich noch viele andere Dinge. Also auch regelbasierte Systeme, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die einfach wenn-dann Bedingungen abarbeiten. Und das Besondere bei eben Machine Learning oder Deep Learning ist, dass die KI oder das Modell Muster selbstständig erkennt. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel in Texten. Und Deep Learning bedeutet eben, es gibt besonders viele dieser Layer, dieser Schichten, die hintereinander geschaltet sind, wie ein Wahrscheinlichkeitsbaum. Und das ist eben angelehnt an die Idee, wie unser Gehirn funktioniert. Also Informationen werden von einer Synapse an die nächste weitergegeben und am Ende kommt etwas heraus. Aber dieses zwischen Input und Output, was da passiert, wissen auch die Hersteller nicht, ja, sondern sie haben das Modell eben so lange trainiert, bis der Output gut war oder für sie gut war.
Und was haben dann vielleicht noch. Also, was heißt gut? Gut war, ne? Genau. Also, dass es gut klingt oder dass es auch gut ist.
Also, es hat keinen, also, wenn Sie meinen, mit gut ist, dass es einen Anspruch auf Wahrheit und Faktentreue hat, nein. Sondern es macht einfach schöne Sprache, sage ich jetzt mal, die, für unser Gehirn eben Sinn ergibt. Es hat aber man kann es festmachen, zum Beispiel, ich frage sehr gerne, wenn ich so ein KI-Kompetenztraining mache, mache ich so ein kleines Quiz und da gibt's eine Frage, kann ChatGPT zitieren? Und wir sind ja, und da gibt's wirklich sehr unterschiedliche Antworten. Die Menschen können sich oft nicht entscheiden bei dieser Frage, ja oder nein. Aber wenn ein Zitat herauskommt, wörtlich, dann ist es zufällig wörtlich rausgekommen, ja, weil es vielleicht sehr häufig im Datensatz vorkommt und auf Basis der Wahrscheinlichkeiten die KI genau diesen Weg gegangen ist, dass der Satz Wort für Wort so rauskam, wie die Person es gesagt hat. Aber sehr viel wahrscheinlicher ist, dass der Satz nur so ähnlich rauskommt, sinngemäß.
Okay, also es heißt, diese Modelle lernen perfekt, wie man was sagt, wenn es auf Basis dieser Wahrscheinlichkeiten, aber sie lernen nicht zu erkennen, ob das eigentlich wahr ist.
Also es gibt gar kein Verständnis von Wahrheit und Fakten quasi. Und das ist das Schwierige zu verstehen, weil ja gleichzeitig unser Gehirn uns suggeriert, oh, dieser Text klingt aber sehr plausibel. Das ist das Schwierige daran. So gut funktionieren die Sprachmodelle mit Dingen, die wohl erprobt sind. Also das nehmen wir jetzt mal im Storytelling, wenn man sagt, will es nach der Heldenreise gestalten, dann wird er mir sehr, sehr gut helfen können, die KI.
Nach so Schemata sozusagen.
Ja, genau. Also immer, wenn es um Schemata geht, kann ich sagen, kennst du dieses Schema oder mach mir verschiedene Vorschläge für, sagen wir mal, ich möchte ein Konfliktgespräch führen, mach mir verschiedene Vorschläge für erprobte Schemata, dann kann ich das gut verwenden und mit meinem Inhalt füllen, mit meiner individuellen Situation. Aber, und das ist vielleicht auch, muss man vielleicht auch manchmal den Medien einen kleinen Vorwurf machen, es wird sehr häufig suggeriert, das wären Wissensmaschinen. Also wir lesen halt häufig in Schlagzeilen, haha, die KI konnte ja nicht bis 3 zählen. Ja, nee, das kann sie auch nicht, weil sie nicht rechnen kann. Und sie kann eben nicht einen Satz abgleichen, eben ob das Zitat so wörtlich ist, wie die Google-Suche das konnte. Ja, sondern sie erzeugt einfach Text auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Also mehr ist es nicht. Und sie kennt aber gut die Beziehung von Wörtern. Also das Modell weiß, Mann zu Frau verhält sich wie König zu Königin, ja, und ist wahrscheinlich sehr weit entfernt von, also menschliche Wesen sind sehr weit entfernt von Gegenständen. Sowas weiß die KI, aber weiß ist schon wieder falsch.
Man müsste diese Begriffe eigentlich immer in Anführungszeichen setzen, ne? Ja, auch, also lernt, versteht, weiß, das aber das oder das heißt das Schlimme, aber das Ding ist ja, dass man den Eindruck bekommt, dass es so ist, ne? Weil sie ja immer in einem Inbrunst der Überzeugung einem antwortet und eben keinen Hauch an Zweifel erstmal mittransportiert.
Naja, das ist halt so wie diese, ich sage jetzt mal, Persönlichkeit, in Anführungszeichen. Also es gibt ja einen Systemprompt, der in dem Fall wahrscheinlich heißt, sei ein Assistent, der unterstützt. Dann kann man vielleicht noch, es sind ja amerikanische Modelle häufig annehmen, der hat eher diese amerikanische, eben sehr zustimmende Freundlichkeit. Vielleicht ist das gepromptet worden. Und ja, und dann kommt halt das raus, ja, weil es so gewollt ist. Nicht, weil das Modell es von alleine macht, ja, sondern weil es so trainiert wurde.
Was passiert denn, wenn die Datenlage ganz dünn ist? Also wenn man irgendeine Frage stellt und es gibt aber weder im Trainingssatz noch im Internet viele Informationen dazu. Die KI gibt ja trotzdem eine Antwort.
Ja, genau, weil sie so trainiert ist, auf jeden Fall eine Antwort zu geben, und dann wird sie wahrscheinlich was erfinden, ne? Oder also halluzinieren. Aber das heißt, erfinden ist ja auch schon wieder menschlich. Also sie wird eine Kette von Sätzen und Wörtern erzeugen, die irgendwie kohärent sind mit dem, was im Datensatz ist, und eben wahrscheinlich nicht zugeben. Warum auch? Weil sie hat ja kein Verständnis für Wahrheit. Warum soll sie zugeben, dass sie was nicht versteht? Ne? Sondern einfach, da ist nicht viel vorhanden. Also ist der Output einfach schlecht, weil die Wahrscheinlichkeiten, auf diesem Weg durch die Synapsen ist sie eben anders abgebogen, weil es nicht viel gab.
Also ich hatte mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht und also 67% der Deutschen nutzen zumindest hin und wieder generative KIs, eine Zahl aus einer aktuellen Bitkom-Studie. Aber nur die wenigsten überprüfen eben, ob diese Antworten auch stimmen.
Ja, und es ist ja auch, also da kommen wir auch wieder zum Gehirn, das ist ja auch zum gewissen Grad normal. Also wir überprüfen ja auch nicht jede Meldung in der Zeitung oder jeden Social-Media-Beitrag. Also unser Gehirn wäre ja komplett überfordert, wenn wir jede einzelne Information immer überprüfen würden. Also es hat auch was damit zu tun, dass wir die Energie unseres Gehirns schonen wollen. Und eben jetzt stehen wir hier vor der Herausforderung, wie bringen wir die Menschen dazu, das immer wieder zu hinterfragen, reflektiert nachzudenken, sorgfältig zu recherchieren. Und weil es sehr anstrengend ist für unser Gehirn.
Das heißt, wenn jetzt wir zunehmend uns dran gewöhnen, dass solche Systeme uns eben die Antworten fix und fertig liefern, wir nicht, also nehmen wir mal als Beispiel die Google-Suche, ja. Früher hat man was gegoogelt und dann hatte man 10 blaue Links und dann habe ich mich da durchgeklickt und musste am Ende für mich entscheiden, welche Informationen ich jetzt nehme oder nicht. Und heute habe ich die AI-Overviews oder benutze sogar diesen neuen KI-Modus. Glauben Sie, dass durch diesen Komfort wir alle so ein bisschen die Fähigkeit zum selbstständigen Denken verlieren? Also weil es einem halt so abgenommen wird und es einem zu anstrengend ist?
Ja, also es gibt, glaube ich, so, ich glaube, wir haben neulich jemanden interviewt, der hat gesagt, KI macht uns nicht dumm, sondern faul. Aber das ist ja auch nur menschlich. Also da kann man wieder mit der Taschenrechner-Diskussion anfangen, die in meiner Schulzeit gab. Also wenn wir heute in ein Geschäft gehen, kann halt, die wenigsten können noch gut Kopf rechnen. Aber warum? Weil wir es ausgelagert haben an den Taschenrechner. Und Ja, also je mehr uns je mehr wir auslagern an die Technologie, die uns hilft, oder Kalendereinträge. Ich weiß nicht, wie viele Termine Sie noch gut im Kopf haben. Also bei mir ist es seit ein paar Jahren so, dass ich wirklich jeden Tag gucken muss, okay, was habe ich heute eingetragen in den Kalender? Ich kann es mir einfach nicht mehr merken, weil ich angefangen habe, es auszulagern. Und wenn wir das natürlich jetzt auch bei der Suche von Informationen machen, das hat halt viel mit Vertrauen zu tun, ne? Wir fangen dann, vielleicht gucken wir am Anfang noch, und je öfter die KI-Zusammenfassung richtig ist, umso öfter werden wir wahrscheinlich einfach, weil es menschlich ist, darauf vertrauen, dass sie auch beim übernächsten Mal stimmt. Und sich da eben immer wieder zu disziplinieren, die Energie im Gehirn hochzufahren, das kognitive Denken anzuschalten, zu sagen, nein, ich widerstehe jetzt dem Impuls, das sofort zu glauben, ich gucke nochmal nach. Das wird schwieriger werden, klar.
Was kann man denn tun? Also wie kann man diese Systeme so nutzen, dass sie einen wirklich als Denkpartner unterstützen?
Also der erste Tipp wäre eben, den ersten Aufschlag immer selber zu machen. Also erstmal selber zu denken, selber was aufzuschreiben und dann eben damit dann loszulegen. Also zum Beispiel kann man, jetzt muss man wieder sagen, will ich eben zum Beispiel so ein Framework nutzen? Ja, also ich habe vielleicht, bleiben wir jetzt im Journalismus, ich habe eine Idee für ein Thema und jetzt will ich erstmal überprüfen, habe ich da was übersehen oder gibt es da vielleicht noch Aspekte, die meine Zielgruppe interessieren könnten, die ich persönlich übersehen habe, weil ich vielleicht eine eigene Perspektive habe und nicht die der Zielgruppe, dann könnte mir die KI da nochmal helfen. Sagen wir mal, ich habe jetzt aber auch keine Redaktion im Hintergrund. Also wenn ich Menschen fragen kann, was Perspektiven angeht, wäre das immer zu bevorzugen. Aber wenn ich jetzt eben gerade alleine bin oder SchülerInnen, die alleine sind und gerade nicht fragen können, können eben vielleicht um Hilfe bitten. Und so also so haben Sie schon mal zwei Gedanken, ja. Wenn ich aber in einer Gruppe arbeite mit Menschen, dann wird da auf jeden Fall eine größere Vielfalt rauskommen. Also erstmal selber denken und dann kann man es aber nutzen, um die Perspektivenvielfalt zu erhöhen, sag ich mal. Dann kann ich es eben nutzen, um eben solche Frameworks anzuwenden, ja, zu sagen, okay, jetzt will ich hier, wir müssen ja nicht Storytelling nehmen, wir können ja auch sagen, ich möchte einen LinkedIn-Post schreiben, kennst du da bestimmte Frameworks, welche gut funktionieren? Und dann wird er sagen, ja, du brauchst erst diese sogenannte Hook, die neugierig macht, und dann musst du ein Problem benennen und dann eine Lösung und dann vielleicht noch ein Call to Action. Und dann kann ich sagen, ja gut, ich möchte jetzt einen Post schreiben zu dem und dem Thema, ich habe mir schon was überlegt, ja, und dann schickt man das roh rein und dann wird man vielleicht eben, wird man eine Analyse bekommen und Feedback und vielleicht hat er einem geholfen, nochmal Dinge anders zu formulieren, einfacher zu sagen. Aber ob man am Ende jetzt wirklich schneller war, beim ersten Mal vor allem, ist die Frage, aber man hat es halt auch nochmal wie mit einem Gegenüber, sag ich mal, diskutiert.
Aber die Idee muss halt von einem selber eigentlich kommen, ne? Oder das, was man halt, die Botschaft, die man rüberbringen möchte, genau. Oder was einem wichtig ist, das nimmt einem die KI halt nicht ab.
Sonst wird der Output halt sehr generisch, dann wird es sehr beliebig und sehr platt werden und davon sehen wir ja genug. Posts auf Social Media, die man dann weiter scrollt. Also ich meine, die Frage ist doch, wie bekommen wir die Aufmerksamkeit von Menschen, wie bekommen wir das Vertrauen, wie berühren wir die, ja, wenn wir ihnen was mitteilen wollen. Und das, ja, da muss der erste Impuls schon von uns kommen, glaube ich.
Mhm.
Also wir können ja auch nicht, also wenn ich jetzt zuerst die KI frage, das ist ja so, wie wenn ich zuerst die Lehrerin frage, dann werde ich nicht mehr auf eine eigene Idee kommen danach. Also ich muss zuerst denken und sagen, hilf mir mal, das weiter zu bearbeiten. Das ist halt eben die Zielsetzung, wie will ich das benutzen, ne? Also eben will ich es jetzt nur nutzen, um schneller zu sein, und ist es, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die auf Social Media ihre Posts automatisiert haben, wen sie damit erreichen wollen, weiß ich nicht. Also das wird wahrscheinlich weiter durchgescrollt werden. Also man kommt vielleicht zurück, was wollen wir Menschen denn überhaupt und was wollen wir von anderen Menschen, und Es kann eben eine Unterstützung sein, aber es gibt ja sehr schnell diesen Effekt, dass wir uns satt sehen. Sieht man ja auch schon an den KI-generierten Bildern. Ne? Am Anfang fand man den noch interessant und jetzt sagt man, oh, ich kann es nicht mehr sehen. Das nutzt sich so schnell ab. Also am Ende werden wir, glaube ich, schon darauf zurückkommen, was sind denn die menschlichen Qualitäten? Was kann sie uns abnehmen? Lästige Dinge, ja, die vielleicht keinen Spaß machen, Routineaufgaben. Aber es bleiben, glaube ich, auf jeden Fall noch Aufgaben übrig für uns Menschen.
Vielleicht, wenn Sie abschließend, ich weiß nicht, ob Sie das so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen könnten. Also was oder welche Medienkompetenzen müssen wir heute erlernen, neu erlernen, die wir früher so nicht gebraucht haben?
Also ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir die eigentlich schon immer gebraucht hätten. Aber erst das Internet, dann Social Media und ihre Algorithmen und jetzt KI-Modelle haben das Ganze beschleunigt, ja, und können eben auch Meinungen beschleunigen. Also wenn zum Beispiel jemand eine Lüge verbreitet, ja, und muss eine Gegendarstellung machen, das war schon immer so, wird die Gegendarstellung nicht mehr so wahrgenommen, bekommt nicht mehr die Aufmerksamkeit, ja. Und es war früher schon so, als es noch Printzeitungen gab, aber bei Social Media und eben jetzt bei KI kommt halt dazu, dass das noch mehr verstärkt wird und noch schneller geht. Und wenn jetzt sehr viele Menschen, was wir eben versäumt haben, diese Kompetenzen nicht haben, dann entstehen eben auch im realen Leben verbreiten sich falsche Narrative. Also nehmen wir ganz einfach dieses falsche Leistungsnarrativ, ja, dass man es jeder schaffen kann, wenn er sich nur doll genug anstrengt. Also da gibt's Wissenschaft dazu, dass es einfach nicht stimmt. Es mag Einzelpersonen geben, die das geschafft haben, aber in der Regel sind die erfolgreich, reich, überreich, die eben ihr Kapital haben arbeiten lassen, ja, und nicht sich besonders angestrengt haben. Und die ganze Gesellschaft muss irgendwie ein Gespür dafür bekommen, dass eben, wie soll ich das sagen, dass wir ein Gespür bekommen für die Narrative, die kursieren, und wir müssen aber auch als Gesellschaft die Gegennarrative irgendwie zum Laufen bringen. Aber da haben wir wieder die Algorithmen gegen uns. Ja? Aber wir können uns ja noch im analogen Raum treffen. Nicht umsonst gibt es ja jetzt so Bewegungen zu sagen, was sind denn Orte der Begegnung wieder? Ja? Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, die Geschäfte machen zu, die Kneipen machen zu und so weiter. Die Leute gehen nicht mehr zur Kirche, nicht mehr in den Sportverein. Aber was sind denn dann andere Gemeinschaften, wo wir wieder zusammenkommen? Also wir kommen immer hin und her. Die KI hilft uns, mit der Datenflut klarzukommen. Ja, also sie ist gleichzeitig das Problem, indem sie noch mehr Daten erzeugt, aber sie ist auch die Lösung, um diese Daten irgendwie zu filtern, klarzubekommen, weil unser Gehirn überlastet ist. Und trotzdem ist die Frage, wie wir die gesellschaftlichen Probleme miteinander aushandeln, wie wir noch ins Gespräch kommen. Also das ist eine große Herausforderung, sage ich mal.
Die wir beide jetzt leider auch heute leider nicht lösen können.
Das wäre schön, wenn wir die lösen könnten. Ja. Also ja. Es geht mehr darum, sich Dinge bewusst zu machen und zu hinterfragen, immer wieder innezuhalten, zu sagen, was wäre, also die Welt ist ja auch komplexer geworden, ne? Auch zu sagen, was wäre, wenn das nicht stimmt, wenn das Gegenteil richtig wäre, oder Ambivalenzen auszuhalten. Also dass eben Dinge, ich mache das immer mit dem einfachen Beispiel, kaufe ich jetzt die Flasche, den Sprudel in der Glasflasche oder in der Plastikflasche. Für beides werden einem die Befürworter gute Gründe sagen, ja. Aber es wird keine eindeutige Antwort darauf geben, sondern
und
ich muss sie.
Die Trinkwasserversorgung würde Ihnen sagen, kaufen Sie gar keinen Sprudel, sondern nehmen Sie das Leitungswasser.
Und es ist ein super Beispiel, weil das ist jetzt eine andere Perspektive, an die ich gerade gar nicht gedacht habe. Also Sie haben gerade den Beweis gegeben, dass man auch immer viele Perspektiven berücksichtigen muss. Ja,
ja, genau. Danke, Frau Rode. Das war total interessant und spannend. Also vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.